Heute zu Gast im Podcast Samuel Vogel, der Gründer der Softwarefirma Pickware. Aus Darmstadt heraus hat er was Großartiges geschaffen. Das war mir gar nicht so bewusst, dass das eine komplette Vorzeigestory ist. Bilderbuchkarriere quasi, wie es ist, ein Bootstrapped-Unternehmen aufzubauen. Samuels erster Podcast habe ich im Nachgang überhaupt erst rausgefunden, als er darüber schon mal auf LinkedIn gepostet hat, dass er hier im Podcast auf jeden Fall vorbeikommen wird. Es ist super spannend. Einerseits halt eben wegen der Geschichte rund um Pickware, eine Brand, eine Marke, die groß geworden ist im Shopware-Kosmos, da vielen Händlerinnen und Händlern, vielen Marken hilft, das eigene Fulfillment, das eigene Lager, das eigene Versenden von eben Paketen gut hinzubekommen und jetzt aber mittlerweile auch seit über einem Jahr in der Shopify-Welt zu Gast und genau darüber berichtet er die Erfahrungen auch, die Unterschiede zwischen Shopware und Shopify, gehen wir am Ende noch ganz kurz drauf ein, aber dann auch eben sein ganzes Wissen, was er hat ja viel gesehen tatsächlich in der ganzen Zeit, mittlerweile mit vielen verschiedenen Brands auch Austausch gehabt, viel gesehen, viel erlebt und da die Erfahrungsberichte dahingehend, warum es Sinn macht auch oder warum es Sinn machen könnte, das Fulfillment selber zu machen, das Lager selber zu machen. Er sieht da einen Trend, dass eben viele Brands das erstmal outsourcen und dann irgendwann ab einer bestimmten Größe das reinholen. Warum und wie, worauf es ankommt, darüber berichtet Samuel hier bei uns im Podcast und generell gehen wir da rein über Learnings und Co. Er hat auch paar Use Cases mitgebracht. Mega spannend, das Ganze mitzuerleben. Also, auf jeden Fall ein Podcast, der ganz, ganz viel drin hat. Auf jeden Fall eine beeindruckende Geschichte und super spannend und angenehm auch Samuel da zuzuhören. Also, viel Spaß hier jetzt im Podcast.
Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser.
Doch bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf den Unterstützer dieser Folge, ist Fabrikateur. Fabrikateur, ein Name von einem Software-Tool, einer Shopify-App, die man ja kennt, die man gehört hat, rund um Forecasting des eigenen Inventories. Also, wie stellst du sicher, dass du auf jeden Fall ausreichend Produkte auf Lager hast, dass du die auch verkaufen kannst, dass du aber ausreichend gut planst und nicht zu viel bestellst von Produkten, die eben sich nicht verkaufen. Darum geht es mehr oder weniger, aber das ist viel komplexer, als man denkt. Jede Marke, die da schon mal tiefer reingegangen ist, merkt, dass dann eben die ganzen Excel-Sheets, die ganzen Excel-Tabellen ganz, ganz schnell sehr komplex werden können und vor allem auch die Kommunikation zwischen Marketingabteilung und dann eben auch Lager und Planung und Co. gar nicht so fließend ist. Fabrikateur hat da extrem viele verschiedene Möglichkeiten, diesen Austausch, diese Planung, all das eben gut hinzubekommen. Mehr dazu unter eben Fabrikateur, beziehungsweise wenn ihr auf merchinspiration.com kommt und da mal reinschaut, dann findet ihr auch eine Landingpage mit Fabrikateur und einem ganz besonderen, ja, Angebot, um das einfach noch schmackhafter zu machen, denn tatsächlich sehr, sehr viele Brands feiern Fabrikateur, haben es ausprobiert und seitdem sind sie begeistert. Einige davon konnte ich auf dem Meetup auch schon sprechen, deswegen schau vorbei, Fabrikateur, einfach sehr, sehr spannendes Tool rund um Forecasting, rund um Planung und am Ende, dass du halt das Geld, was du hast, die Ressourcen in die richtigen Sachen investierst, sodass du dann mehr Freiraum, mehr Cash hast, halt eben auch weiter dein Unternehmen wachsen lassen zu können. Jetzt aber viel Spaß bei der Folge. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. Ich freue mich, hier wieder nicht alleine zu sein, sondern einen Gast zu haben. Einen Gast, der quasi erst gefühlt noch vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen in Köln hier zu Gast war und Pickware vorgestellt hat, der selber ein Unternehmen quasi am Aufbauen ist, beachtlich, da schon wesentlich viele weitere Schritte vorneweg ist, von dem ich nur träumen könnte, da zu sein. Samuel, ich freue mich riesig, dass du hier dabei bist. Du bist ja auch schon quasi eine Ikone in der Shopware-Landschaft und irgendwann hast du gesagt, okay, der Teich ist jetzt zu klein, du möchtest gerne mal rüber gucken, was sonst noch so ist und seitdem quasi seit einigen jüngsten Jahren, Monaten auch jetzt in der Shopify-Welt langsam zu Hause und deswegen freue ich mich hier bei dir mal anzutasten, zu hören, was eigentlich ihr so macht, was deine Erfahrungswerte sind, vor allem weil du ja eben nicht nur die klassischen Shopify-Kundinnen und Kunden hast, sondern halt eben auch die alteingesesseneren Mittelständler, die großen, die Shopware-Welt quasi und da so ein bisschen mal mit dir reinzustöbern, dein Wissensschatz und deine Erfahrungswerte zu hören und dann auch mal vielleicht, wenn uns die Zeit das zulässt, so ein bisschen mal zu gucken, okay, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Shopware und Shopify? Das fände ich persönlich auch extrem spannend. Bevor ich jetzt aber hier noch mehr uns den Raum nehme, deinem Wissen und deinen Erfahrungswerten, deinen Learnings zuhören zu können, beende ich hier meinen Monolog und heiße dich herzlich willkommen. Du siehst auf jeden Fall, ich freue mich mega, dass du hier bist. Willkommen im Podcast.
Ja, hi Adrian. Voll cool, dass ich hier mal dabei sein kann. Ich freue mich auch mega, jetzt die Aufnahme zu machen. Genau, du hast eigentlich schon mega gut dem vorweggegriffen, aber ich will trotzdem noch mal kurz sagen, ne, ich bin Samuel Vogel, ich bin 33 Jahre alt, ich bin einer der beiden Gründer von Pickware Und wie du schon gesagt hast eben, wir sind in der Shopper-Welt sehr, sehr groß. Aber auf der anderen Seite hast du uns, auch wenn das hier natürlich ein tolles Lob war von dir eben, sehr, sehr viel voraus in der Shopify-Welt. Und das ist, glaube ich, auch der Win-Win, den wir gerade sozusagen hier versuchen zu deichseln. Ne? Dass du natürlich, ich bin vielleicht der Geschäftsführer von dieser größeren Firma. Dafür seid ihr deutlich weiter im Shopify, in der Shopify-Welt drin und in der Bubble super gut vernetzt. Und deswegen bin ich ja heute hier.
Sehr cool, dann freue ich mich auf jeden Fall auf den Erfahrungsaustausch, die verschiedenen Perspektiven und da halt zu schauen, halt eben, wie wir die verschiedenen Perspektiven und Erfahrungswerte zusammenbringen. Bevor wir gleich nochmal reingehen in das Thema, so, ihr seid ja sehr in dieser Fulfillment, Lager, Logistik, ganzen Prozesswelt dahinter, hinter dem, was eigentlich überhaupt erst Online-Shops erfolgreich macht zu Hause. Bevor wir da reingehen, finde ich es immer mega spannend, nochmal so ein bisschen den Background, die Hintergründe von den Personen zu erfahren und zu hören, wie eigentlich die Person dazu gekommen ist, zu dem, was sie eigentlich jetzt tut. Deswegen die Frage an dich auch so, ja, wie kamst du dazu, Pickware zu gründen? War das schon immer so dein Ding, so eines Tages werde ich auf jeden Fall Pickware-Gründer, eines Tages werde ich in der Fulfillment-Logistik-Welt zu Hause sein oder wie bist du zu dem gekommen, was du machst?
Naja, also wie das oft ist, war das nicht ganz so stringent, wie du das jetzt gerade antizipiert hast. Genau, ich bin nach Darmstadt gekommen, wo auch Pickware heute noch sitzt, für ein Informatikstudium und habe dann im Endeffekt meinen ersten Werkstudentenjob neben dem Studium angenommen. Da habe ich dann auch meinen Mitgründer kennengelernt. Der war damals mein Vorgesetzter praktisch. Ja, dann war das, ja, wie ist das gelaufen? Die Firma ist dann aus verschiedensten Gründen nicht mehr eine Option gewesen für uns. Wir sind da gegangen und dann haben wir praktisch als Freelancer erstmal einfach angefangen als kleines Team. Und es war gar nicht so dieses, es muss jetzt eine Firma gegründet werden, sondern es war eher so, nee, wir haben halt Bock zu programmieren und Leute zahlen uns dafür Geld. Lass halt machen. So, programmieren ist geil und macht uns Spaß. Aber es war immer schon so dieser Aspekt dabei, naja, guck mal, jetzt haben wir dann hatten wir so, das waren, ich glaube, 5 Leute damals, so ein bisschen aus dem Studium, so die ersten Kommilitonen, mit denen man sich gut verstanden hat. Und die haben wir irgendwie so zusammengepackt und waren immer so, naja, wir programmieren jetzt erstmal das, was Leute von uns wollen, ne? Dienstleistungen, agenturmäßig. Aber irgendwann kommt ja vielleicht die grandiose Idee, die uns dann groß macht und aus der wir dann ein richtiges Produkt machen können. Und dann haben wir ja die Entwickler aber dafür schon am Start. Ne? Dann müssen wir nicht mehr noch Team recruiten und dann haben wir vielleicht auch schon ein kleines Büro und dann können wir sozusagen direkt loslegen. Ja, und das hat dann haben wir irgendwie einen Online-Shop als Auftrag übernommen. Damals war, glaube ich, 2011, 12, war das relativ klar. Da war Shopware 4 damals noch, jetzt gibt es ja mittlerweile Shopware 6, war da gerade neu am Rauskommen und es war irgendwie eine coole neue Lösung, Open Source, man konnte es gut anpassen. Hat in Deutschland auch schon eine große Bekanntheit damals. Und zu der Zeit gab es ja Shopify so auch in Deutschland überhaupt noch gar nicht. Ne? Ich meine, klar, in Amerika war das damals auch schon ein Ding, aber hier überhaupt nicht. Und dann haben wir diesen Shop halt umgesetzt. Und irgendwann war der Punkt, wo der Kunde gefragt hat, naja, okay, jetzt der Shop ist jetzt kurz vor Livegang, kurz vor produktiv, aber wie versenden wir denn jetzt diese Pakete? Ne? Das war nämlich von einem großen Produzenten, war das der D2C, auch den Begriff gab es damals so noch gar nicht, ne? Aber es war praktisch der Endkundenshop von diesem großen Produzenten. Und dann haben wir, ja, dann zeigt uns doch mal, wie habt ihr das bisher gemacht? Weil es gab schon so einen, sagen wir, sehr einfachen, simplen Webshop von davor und der wurde aber mit so einer LKW-Liefertouren-Software betrieben und das war komplett wild, wie manuell das war. Und in so einem jugendlichen Leichtsinn damals haben wir dann halt gesagt, naja, ey, also bevor wir euch das Zeug da jetzt anbinden an den neuen coolen Shopware-Shop, Moment mal, also ganz ehrlich, wir bauen euch da was Eigenes. Und ich wusste halt, es gibt irgendwie diese Scanner-Hardware für iPod Touch damals. Damit kann man Barcode scannen und ich wusste auch, wir konnten auch Apps programmieren und dann haben wir gesagt, ey, komm, wir programmieren euch da schnell eine kleine App, die anzeigt, welcher Kunde was im Online-Shop bestellt hat und am Ende kommt ein DHL-Ticket raus und dann habt ihr doch eure Lösung. Das ist doch tausendmal geiler als das, was ihr bisher habt. Ja, und zum Glück haben die gesagt, ja, dann macht halt mal. Und haben wir es halt gemacht. Und das war dann im Endeffekt die Initialzündung von dem, was heute sozusagen Pickware als ERP, als Warenwirtschaft für Onlinehändler, was wir ja machen, ist, war diese Keimzelle war dieser Versandprozess, den wir damals gebaut haben. Wenn wir, ich glaube, damals gewusst hätten, was ein ERP alles beinhaltet oder was man da alles dann noch später bauen muss, hätten wir wahrscheinlich gar nicht angefangen. Aber das meinte ich mit diesem jugendlichen Leichtsinn. Ne? Das war die erste Anforderung war halt irgendwie easy. Und dann haben wir die mal gemacht und dann ist man von da halt immer so weitergegangen. Da hat man noch was dazu gebaut, noch was dazu gebaut. Und es hat dann in der Tat noch 2 Jahre gedauert, bis wir gecheckt haben, ah, warte mal, das ist doch diese Idee, nach der wir da irgendwie früher immer, oder nach der wir gesagt haben, dass wir danach Ausschau halten können und sollten, die ist doch eigentlich längst da. Und dann haben wir uns irgendwann einen Namen überlegt. Ich weiß noch genau, wie wir hier in einem Restaurant saßen, nachmittags auf dem Kaffee, irgendwie 25 Meter vom Büro, und haben halt so ein bisschen hin und her überlegt, na, wie kann man sowas nennen? Und dann kamen wir irgendwie, weiß ich nicht, nach so ein paar Ausprobierdingern, kamen wir dann relativ schnell auf Pickware. Ja, und haben das drauf geschrieben und hatten dann irgendwie auch schon den zweiten Kunden in der Zeit gefunden, der dann eben ein paar mehr Features haben wollte. Und gerade so Lagerverwaltung und Bestandsverwaltung und sowas. Ja, und dann ab da ging es dann richtig los. Das war dann sozusagen 2015 ungefähr.
Mega, mega gut. Ich sehe auf jeden Fall so ein bisschen so ein paar dieser jugendlichen Naivität und Leichtsinnigkeiten, so wenn ich jetzt zurückblicke, auch mit welcher Leichtsinnigkeit ich damals quasi mit Tante E an den Start gegangen bin und dachte, ja, so irgendwie ein Online-Shop ist halt ein Online-Shop. Und dann ist halt irgendwie aus meiner Perspektive, war ich auch, dachte ich, wäre wissend, aber man merkt dann langsam immer mehr, es gehört dann doch mehr dazu. Es gibt viele Facetten, es gibt viele, viele Rädchen, die dann noch mit reindrehen. Und irgendwie rückblickend bin ich aber auf jeden Fall dankbar, dass ich da dann doch so ein bisschen naiver an die ganze Sache rangegangen bin, weil wenn ich mit dem Wissen von heute quasi nochmal das Ganze starten würde, ich weiß nicht, ob ich das nochmal so machen würde tatsächlich. Aber das Gute ist, wir müssen uns die Frage nicht stellen, sondern damals war das halt eben das. So, und ihr, das heißt, ihr habt halt für den Kunden dann eben gesagt, so, okay, ganz ehrlich, die Lösungen, die es da irgendwie gibt, scheinen alle nicht mega sinnvoll. Zumindest das, was eben da in dem anderen Shop war, war keine Alternative. Das heißt, lass uns da was selber bauen. Und das hat dann dazu geführt, zu dieser großen Idee, die ihr, von der ihr geträumt habt, dass die eines Tages kommt. Wobei die Erkenntnis quasi, während ihr schon längst am Tun wart, quasi an dieser Idee am Arbeiten, kam erst so rückblickend dann die Erkenntnis, wenn ich es richtig gehört habe.
Genau, das hat er noch ein bisschen gebraucht, bis wir das irgendwie, bis bei uns Klick gemacht hat. Und dementsprechend, es gab ja auch damals Konkurrenzanalyse, dass man sich den Markt mal anschaut. Das haben wir ja gar nicht gemacht. Ne? Wir wussten einfach nur, okay, der Kunde hat dieses eine System, wir können geileres bauen, dann machen wir das halt. Und ich weiß auch noch eine nette Anekdote ist, auch noch jemand, der heute noch bei uns im Team ist, der Toni, der praktisch unser gesamtes Business, die Business-Seite des Unternehmens dann praktisch mit mir zusammen aufgebaut hat. Ich habe Informatik studiert, bin dann da aus dem Programmieren dann irgendwann immer mehr raus. Aber ich weiß noch ganz genau, wir waren dann irgendwie so 7 Entwickler und dann haben wir uns gefragt, ja, brauchen wir eigentlich jemand hier in dieser Firma, die damals auch noch anders hieß, logischerweise vor Pickware, brauchen wir jemand, der nicht programmieren kann? So der kann ja gar keinen Code schreiben. Das Einzige, was uns produktiv erschien, war Sachen entwickeln und dass man irgendwie Marketing und Sales und eine Strategie und Marktanalyse und so weiter machen muss. Das kam, also wir haben dann zum Glück gesagt, ja, stimmt, lass mal ausprobieren mit diesem damals Werkstudenten Toni. Und heute auch diese Frage erscheint natürlich heute total lächerlich. Aber ja, so war das halt. Und wir waren vielleicht auch das noch wichtig. Wir sind seit jeher gebootstrapped. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir auch immer sehr genau darüber nachdenken mussten, sozusagen, welche Teammitglieder können wir uns leisten, wann können wir vielleicht in ein größeres Büro ziehen. Und ne, wir mussten immer sehr genau da gucken, hat aber auch dazu geführt, dass wir eben keinen Blödsinn machen. Das finde ich immer die wichtigere Upside von Bootstrapping. Man schaut halt einfach sehr genau hin, was man denn tut, und kann sich nicht so viel vielleicht, sagen wir mal, Eskapaden im schlimmsten Fall irgendwie leisten, die dann eigentlich niemand voranbringen.
Total. Es zwingt dich auf jeden Fall, den Fokus darauf zu setzen, für das, was am Ende am meisten Wert stiftet oder dich voranbringt.
Exakt, ja.
Heißt aber auch, dass du damals gut am Entwickeln und Coden warst und jetzt auch irgendwie noch einen Großteil von dem, auf dem Pickware aufbaut, quasi auf deine Künste und dein Wissen zurückzuführen ist.
Ja, das ist ja immer so die witzige Story, die das dann irgendwie immer nimmt bei, ich sag mal, Informatik- oder Softwaregründern, die selber am Anfang programmiert haben. Heute die Frage kam letztens auch wieder im Büro auf, ne? Ich meine, wir haben jetzt keine Analyse dazu und es ist auch Zeitverschwendung, die zu machen, wo wir wieder beim Bootstrapping wären. Ich glaube aber, an Code von mir ist in der Plattform wirklich kaum noch was übrig, zumal wir uns in der Zeit ja auch mindestens einmal komplett neu erfunden haben, mit dem Wechsel auf Shopware 6. Und der Anbindung mit Shopify, also von dem, sagen wir, Anfangsprodukt von vor 10 Jahren mittlerweile, ist da natürlich kaum noch was übrig und da mag noch irgendeine Codezeile rumfliegen, von die ich mal da programmiert habe, aber praktisch alle integralen Bestandteile der Software sind heute natürlich andere als damals.
Okay, also auch da gab es eine Weiterentwicklung. Du musstest dich dann irgendwann aus dem Doing so ein bisschen mehr auf vielleicht die Marktanalyse, das Marketing, das Bewerben und Co. und das Team aufbauen fokussieren. Aber mega spannend auf jeden Fall diesen Werdegang. Und ich feiere es immer, wenn ich auch andere Leute treffe, die halt eben gebootstrapped sind und die halt eben entsprechend da ihre Schritte Stück für Stück machen. Vor allem halt eben aus dem konkreten Problem, eines Kunden oder halt eben manchmal auch der jeweiligen Leute halt eben heraus halt eben die Idee kommt und halt konkret halt daran werkeln und eine Lösung zu schaffen und diese Lösung dann am Ende, man merkt, okay, warte mal, das ist eine Lösung, die kann tendenziell halt eben auch nicht nur dieser einen Person, dieser einen Marke, diesem einen Unternehmen helfen, sondern ist halt einfach eine Sache, die haben auch andere und lass uns doch mal gucken, wie man das halt eben anderen zugänglich macht. So grob, wir haben jetzt gar nicht so richtig, doch du hast beschrieben, wie das Ganze gestartet ist, ne? Es war irgendwie diese Problematik her, irgendwie, es gab einen Online-Shop, die wollten live gehen, haben dann gemerkt, ja, warte mal, die ganzen Prozesse dahinter, wie kommt jetzt eigentlich die Ware zum Kunden, zur Kundin, das muss ja auch irgendwie abgewickelt werden, wie kriegen wir das denn hin, da kamt ihr rein, du hast schon erwähnt mit Barcode-Scanner und Co., du hast auch auf dem Meetup bei uns in Köln ja auch schon mal den Barcode-Scanner so ein bisschen gezeigt, heißt aber grob so, bevor wir dann nachher nochmal reingehen, vielleicht in die Details, so Pickware, das, was am Ende ihr macht, ihr helft halt diesen Prozess dahinter, wenn eine Bestellung reingekommen ist, dann halt eben sicherzustellen, dass die Experience nicht da schlagartig schlecht wird. Und irgendwie die Kundinnen und Kunden danach dann irgendwie sitzen, nachdem sie das Geld oder die Karte gezückt haben, nichts mehr von euch hören, sondern dass halt eben dann die Online-Shops auch fähig sind, halt eben das Päckchen zu verpacken, zu verarbeiten, die Bestellung und halt eben rauszusenden. Das ist am Ende so grob gesprochen quasi euer, das, was ihr macht.
Genau, genauso wie du sagst. Wir überlassen praktisch diesen ganzen Verkaufsteil, der am Anfang stattfindet, dem Online-Shop, sei es Shopify, sei es Shopware und alles, was dann sozusagen nach diesem digitalen Verkaufsprozess passiert, das sind dann die Sachen, die wir übernehmen. Also da fängt es an mit, dass man die richtige Ware im Lager hat, dass man bei Lieferanten nachbestellt, dass man weiß, wie viel auf welchen Lagerplätzen liegt, dass man im Lager eben die Pakete auch packen kann mit einer sehr, das ist immer noch unser größtes Steckenpferd, dass wir eine sehr, sehr gute Lösung haben fürs Kommissionieren, unser mobiles WMS, aber auch Rechnung erstellen, Buchhaltung und so weiter und so weiter. Das sind also alles, was sozusagen nach dem digitalen Verkauf stattfindet und da vorne raus ist natürlich dann irgendwie viel Marketing, ne? Das ist alles sozusagen dann, wenn wir an den Start gehen und alles danach betreuen wir dann mit unserer Lösung und geben dem Kunden da eben was an die Hand, wo sie sehr, sehr einfach und sehr, 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 sehr komfortabel das dann alles abwickeln können.
Ja, du hast ja schon gesagt, so, ihr seid ja seit relativ langem schon in diesem ganzen Game, diesem ganzen Bereich, so 2010, 2011 rum quasi da dann gestartet mit den verschiedenen Themen. Das heißt, du hast in dieser Zeit halt auch eine Fülle an verschiedenen Marken und Brands gesehen. Du hast in der Zeit auch viel halt eben miterleben können. Auch natürlich dort schon erwähnt, wie so ein bisschen die Landschaft sich verändert hat, aber trotzdem halt, ne, so du hast viele verschiedene Kontexte schon sehen können. Wenn man jetzt mal generell reingeht, hier im Podcast reden wir auch immer ganz gerne über die Erfahrungswerte und Learnings und Co. Und deswegen hier vielleicht so der warum aus deiner Perspektive, du hast jetzt ja viel gesehen und viel Erfahrungswerte sammeln können, warum sollte deiner Meinung nach eine Brand quasi das Lager und Fulfillment überhaupt erstmal selber machen? Weil ja irgendwie eine Zeit lang war es auch so, vor ein paar Jahren halt eben auch hier im Podcast haben wir ja einige Partner auch oder auf Konferenzen, die halt eher sehr stark halt eben sagen so, hey, Fulfillment outsourcen, so fokussier dich auf das, was du als Marke halt eben irgendwie machst, dein Marketing so, lass das Lager sein, lass das an Experten ran und du sagst ja quasi, hey, warte mal, so Lager selber, Fulfillment selber, da ist euer Tool da und irgendwie, warum sollten Brands überlegen, in Erwägung ziehen, halt eben das selber zu machen?
Genau, das ist natürlich eine spannende Frage. Da gibt es, glaube ich, eine vielschichtige Antwort zu. Du hattest ja auch vor, glaube ich, 2 Wochen hier den ERP-Podcast. Ja, da wurde das ja auch so ein bisschen angeschnitten und ich glaube, da hat der Ferry hieß er, glaube ich, auch eine ganz gute Antwort drauf gegeben. Wenn du noch ganz am Anfang bist und dein Produkt noch, du weißt vielleicht noch nicht mal, wo dein Produkt dich hinführt. Du bist halt wirklich so dieses Startup, ne? Vielleicht dein Produkt schmeißt du nochmal weg, nimmst ein komplett anderes, gehst in eine andere Branche, wie auch immer, dann ist natürlich vielleicht der Gedanke an eigenes Fulfillment noch ein bisschen verfrüht, ne? Weil du einfach noch gar nicht weißt, wo dich die Reise hinbringt. So. Wenn du aber ein bisschen weiter auf deinem Weg bist, und das merken wir auch ganz, ganz oft in Kundengesprächen oder bei Kundencases, dass die allermeisten großen Brands, die wirklich reine E-Commerce-Pure-Player sind, ne, das Fulfillment dann doch irgendwann selber machen wollen, weil es einfach so ein wichtiger Teil dieser Wertschöpfung ist und auch so ein Risiko dabei ist, wenn du da komplett abhängig von einem externen Unternehmen bist. Das kann natürlich auch mal lange gut laufen, überhaupt gar kein Thema. Ich will das gar nicht jetzt komplett schlecht reden. Aber es kann halt auch mal problematisch werden und du hast einfach auch den Teil deiner Marge gibst du da halt natürlich auch eben ab. Und am Ende kannst du dein Fulfillment, wenn du es selber machst, immer günstiger anbieten, als wenn du es extern auslagerst, weil der Fulfiller will natürlich auch was an dir verdienen und hat da verschiedenste Stellschrauben, wie das für ihn auch lukrativ wird. Und so hast du einfach die komplette Customer Experience halt auch bei dir im eigenen Unternehmen und kannst es halt auch perfekt steuern. Ne? Du kannst da irgendwie deine Beilage reinlegen, du kannst verschiedenste Aktionen fahren, du kannst jederzeit flexibel reagieren auf verschiedenste Situationen. Das sind einfach die Vorteile, die es dann, dann mit sich bringt. Gleichzeitig, wenn du noch ganz am Anfang bist, dann ist es wahrscheinlich für dich noch kein Thema. Und du kommst ja eben, das finde ich jetzt auch wieder interessant, du kommst ja sehr aus diesem Shopify-Umfeld. Wenn man mal ein paar Jahre zurückgeht, war Shopify ja auch noch sehr auf dieses Thema Dropshipping und du hast mit der Ware sozusagen gar nichts zu tun und am Hut. Und das finde ich auch sehr interessant. Und das passt auch sozusagen mit unserem Einstieg in den Shopify-Markt zusammen, dass Shopify selber ja auch davon weg will oder ich würde fast sagen wollte, weil ich glaube, sie haben sich da von diesem Image mittlerweile total gelöst, dass sie sozusagen, ich sag mal, dieses Get-Rich-Quick-Dropshipping eher ihr Steckenpferd ist, sondern heute sind halt einfach veritable Brands und ganz normale Händler das, was Shopify zum Großteil hat und anstrebt. Und genau für solche Unternehmen bieten wir dann eben auch unsere Lösung an.
Okay, mega. Das heißt so, wenn ich es in eigenen Worten versuche, nochmal zusammenzufassen, so und auch so wie ich das sehe, ist es so, am Ende, für wen macht es Sinn, über das eigene Lager nachzudenken, das eigene Fulfillment, oder warum macht es halt eben Sinn, das Lager in-house zu machen? Einerseits hast du gesagt, so ja, auf jeden Fall Kostenposten, ganz klar, halt eben die Marge, ein Thema. So, weil natürlich nämlich, wenn man externes Fulfillment, das Gute ist, kannst es abgeben, kümmerst dich nicht mehr drum, kopffrei quasi, im Idealfall, wenn alles sauber läuft. So, das heißt, da hast du dann halt eben dann den Nachteil, dass du dann erstens, weil normalerweise so, wenn ich es in richtiger Erinnerung habe von unserem Brands halt, eine Grundgebühr so monatlich, dann hast du halt eben die Picking-Kosten oder pro Bestellung einen Kosten, dann eben Picking-Gebühr für das jeweilige Produkt, je Bestellung, das heißt mehrere Produkte in einer Bestellung hat dann halt auch nochmal ein bisschen Gebühren, wenn man Flyer beilegt, dann eben auch das nochmal und dann die Thematik halt eben, ja okay, ab einer bestimmten Größe kannst du dann halt eben nochmal irgendwie eigenes Packaging oder so halt draufsetzen, aber auch nur halt eben, wenn du eine gewisse Größe erreicht ist. Das heißt erstmal Kostenposten, sagst du halt eben, wenn man eine gewisse Größe hat als Brand, macht es irgendwann Sinn, halt drüber nachzudenken, weil du halt eben alleine schon von Kostenseite her eine größere Effizienz hast, wenn du halt eben den Kopf frei hast, dafür dich voll und ganz auf dieses Thema zu fokussieren. Das ist halt das eine. Das andere.
Du musst natürlich eine gewisse Reife haben in deinem Unternehmen. Das hat Ferry, fand ich wirklich ein gutes Statement auch von ihm. Am Anfang musst du dich natürlich auf Marketing konzentrieren und du musst ja erstmal also dein Produkt muss passen, Product Market Fit finden, Umsatz generieren, also der bringt das Geister vor Filme nichts, wenn niemand in deinem Shop halt kauft, ne? Aber wenn du natürlich eine gewisse Reife als Unternehmen hast und gewisse Professionalisierungsschritte durchlaufen hast, dann ist halt einfach ein ganz klassischer Professionalisierungsschritt, dass du dein Fulfillment dann zum Beispiel auch intern machst.
Ja, und dann die Flexibilität tatsächlich auch ein Aspekt, der je nach Produkt halt mehr oder weniger relevant ist, weil du halt eben dann Möglichkeiten hast, halt schneller, agiler quasi auch Sachen umzustellen, Sachen im Beileger reinzusetzen, eigenes Packaging halt eben zu nutzen, was dann auch wieder deiner Experience quasi und dann am Ende mehr oder weniger der Customer Lifetime Value halt eben einspielt. Das heißt, so dieses ganze Flexible, wir hatten auch mal hier im Podcast halt zum Beispiel Uhrenmarken, so, ne, wenn du dann halt eben so verschiedene Uhrenmodelle eigentlich hast, aber am Ende ist halt immer wieder zusammengesteckt ist zwischen verschiedenen Armbändern und Uhrengestell, dann ist es halt eigentlich, wenn du das dann eben wo extern einlagern müsstest, meistens der Prozess zu kompliziert, dass die Person dann beim Einpacktisch auch noch wirklich dann eben das Gestell und die Armbänder zusammenpackt. Das heißt so, um das halt eben da die Menge an verschiedenen SKUs abzudecken, ist das natürlich auch nochmal, da bist du viel flexibler, wenn du selber machst. Gleichzeitig eben schnell nochmal irgendwie Produkte halt eben auch rausschicken zu können, wenn halt eben das länger braucht, zu dir ins Lager zu kommen. Das ist natürlich auch eine Thematik, so wenn du das dann erstmal zum Fulfillment Center wieder schickst. Das heißt, Flexibilität und dann halt eben tatsächlich Customer Experience, Branding, so Touchpoints. Wir hatten auf dem Meetup auch darüber gesprochen, halt eben, wie wichtig eigentlich mittlerweile oder wie viele Brands auch eben ja Lager-Fulfillment tatsächlich als so eine Art Marketinghebel sehen oder Marketingkanal, weil es am Ende wirklich, wenn man es runterbricht, so eins der letzten Touchpoints, physischen Touchpoints ist, die man halt mit, oder einer der ersten tatsächlich auch, die halt eben Brands mit ihren Kundinnen und Kunden haben. So, das heißt so, du kannst halt eine geile Experience, Unboxing-Experience haben, so, wo du dann denkst, okay, so ein gutes Gefühl, erzählst Leuten drüber, auch wenn du jetzt nicht mehr wie irgendwie vor ein paar Jahren noch vielleicht dann irgendwie eine Insta-Story drüber machst und deine Unboxing-Experience irgendwie auf YouTube lädst, aber es ist natürlich ein Teil, der halt einzahlt in eben das Gefühl, was du hast, so physisch, so.
Genau, und natürlich ein Punkt, den wir auch schon hatten, ich will da jetzt auch gar nicht unnötig einen riesen Schreckgespenst aufbauen, aber wenn es beim Fulfiller halt mal schief läuft, und ich glaube, wir kennen alle über LinkedIn da verschiedenste Stories, die in den letzten Monaten oder auch ein, zwei Jahren da irgendwann mal hochgepoppt sind, dann bist du halt richtig gearscht, ne? Weil das Geld von deinen Kunden kriegst du halt nur gegen Ware, und wenn da dann am Ende der Wurm drin ist und das nicht einfach läuft, dann wird es schnell ziemlich haarig.
Ja, was sind so Stolpersteine, die du siehst, wenn man halt irgendwie naiv, wir haben über Naivität im Gründen gesprochen ganz am Anfang, die ja auch dann dazu geführt hat, dass ihr existiert, dass Tante E existiert, so gehört auch natürlich dazu, aber irgendwie, was sind so typische Stolpersteine, die man irgendwie oder Herausforderungen, denen man sich bewusst sein sollte, wenn man halt das Thema Lager-Fulfillment angeht?
Ja, gute Frage. Auf jeden Fall ist ein Thema, das, was wir eben ja gesagt haben, man sollte es auch nicht zum falschen Zeitpunkt machen. Und was man, glaube ich, auch auf jeden Fall bedenken muss, dass das eine gewisse Zeit braucht, ein eigenes Fulfillment aufzubauen. Also allein Recruiting. Du brauchst Leute im Lager, die dann im Endeffekt die Arbeit auch für dich machen. Je nachdem, wann du natürlich anfängst, vielleicht reicht dir am Anfang vielleicht natürlich eine Person. Okay, die kann man dann vielleicht noch irgendwie schnell finden. Aber wenn du schon den Wachstumspfad mit Fulfillment weiter beschritten hast und schon recht groß bist und dann, keine Ahnung, vielleicht direkt 5 oder 10 Leute im Lager brauchst, die musst du dann auch erstmal finden. Von daher für sowas genug Zeit einplanen, was auch ein Stolperstein sein kann, wenn du ein Lager anmietest, was komplett woanders ist als dein Büro. Im Zweifel, wenn du vom Fulfillment kommst, ist dein Büro irgendwo, keine Ahnung, coole Innenstadtlage, dann, weil Fulfillment war ja immer irgendwo ganz woanders. Und wenn du dann das kann auch, muss nicht, aber kann auch ein Thema sein, wenn du dann ein Lager, keine Ahnung, am Stadtrand anmietest, aber du hast da selber, du bist vielleicht ein kleines Team und hast da gar nicht so den Zugriff drauf und weißt dann gar nicht, was da abgeht, dann hast du ja auch wieder so eine Art Fulfillment und hast diese Vorteile sozusagen gar nicht richtig gehoben. Ich meine, außer du findest natürlich einen ganz tollen Lagerleiter, der das wirklich toll für dich managt, dann funktioniert das auch wunderbar. Das sind aber auf jeden Fall Sachen, die man vorher bedenken muss.
Okay, mega. Und so erfahrungswerte Learnings rund um oder wenn man sich dem Thema annähert, irgendwas, was du ad hoc so schon pauschal raushauen kannst?
Ja, vielleicht eine Anekdote. Wo man sich darüber bewusst sein sollte, ist, dass man, wie man das Lager dann irgendwie aufbaut. Da helfen wir natürlich auch gerne. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Wenn man aber, also wie man die Lagerplätze zum Beispiel nummeriert, ne? Und wie man die Regale stellt und was dann wo gelagert wird. Wenn man das aber, vielleicht, keine Ahnung, man hat es vielleicht irgendwie einfach nicht rechtzeitig eingeplant und auf einmal steht der LKW mit der Ware, die erst vom Fulfiller bekommt oder eine neue Lieferung vor der Tür und dann packt man das einfach irgendwo hin. Dann wird es schnell schwierig, weil am Zweifel fehlt dir, wenn dir das vorher die Zeit gefehlt hat, das richtig zu organisieren, wo das jetzt wirklich hin soll oder die Lagerplätze richtig zu benennen, hast du die einmal falsch benannt, dann sind die im System, dann passt aber irgendwie die Laufwegsoptimierung nicht und so weiter und so weiter. Und im Zweifel, wenn du es vorher nicht gemacht hast, dann wird dir auch danach die Zeit wahrscheinlich fehlen. Das heißt, es bleibt dann praktisch für immer so. Und dann musst du deinen Leuten erklären, ey, aber sorry, das System zeigt jetzt, weil wir das falsch eingelagert haben, immer zuerst den anderen Lagerplatz da hinten an, geh bitte trotzdem hier vorne. Und dann sind natürlich sozusagen diese Effizienzvorteile, die dir eine Software bieten kann, wenn du sie so benutzt, wie die Software vielleicht auch gedacht ist oder wie die Wege eben optimiert und so weiter, dann verloren. Und das ist natürlich blöd.
Okay, also das heißt auf jeden Fall Learning daraus oder Takeaway, auf jeden Fall die Ruhe und Zeit nehmen, ausreichend vorher, bevor der LKW kommt, mit der Ladung halt eben sich vorher Gedanken zu machen, wie halt eben man das Ganze strukturiert, das Lager, die Bezeichnung der Stellplätze und Co., weil halt eben aus Erfahrung heraus, genau, wenn einmal das Ding liegt, dann wirst du halt nicht da irgendwie, oder ist ein Riesenakt, auf einmal alles auszuräumen und noch wieder neu einzuräumen.
Also Lager einmal komplett umsortieren, passiert später meistens selten und ist ein Riesenakt, genau.
Mega spannend.
Und im Zweifel einfach mal mit jemand reden, der sich damit auskennt, mit einer anderen Brand, die ein eigenes Lager hat, mit jemand wie uns, wir beraten da auch gerne, geben da Tipps an die Hand, haben wir natürlich auch in unserem Helpcenter und so weiter, einfach im Austausch auch sein und nicht, ungeplant da reinlaufen.
Ja, alleine wenn ich so drüber nachdenke, ne, Laufwegoptimierung, wenn ich das vorher nie gemacht habe, Lager, ne, wie optimierst du einen Laufweg? Also da gibt es anscheinend eine Logik dahinter, auf jeden Fall.
Genau, im Endeffekt ist überhaupt kein Hexenwerk, ne? Also es gibt natürlich total verrückte Systeme, die dann irgendwie dich im Lager lokalisieren und sonst was. Am Ende geht es aber bei den meisten Lagern, über die wir reden, doch noch über Menschen, die einfach diese Wege machen müssen und auch nicht über Roboter. Das ist natürlich auch ein spannendes Thema für die Zukunft. Aber es ist gar nicht so kompliziert. Im Endeffekt musst du die alphanumerisch aufbauen, die Regale, und logisch benennen. Und dann kommt es natürlich darauf an, was stellst du wohin. Das ist jetzt wieder ein anderes Thema, ne? Aber wenn das Lager musst du mehr oder weniger ein rechteckiges Grundriss hat, von vorne nach hinten die Regalreihen durchnummerieren mit A, B, C irgendwas und dann einfach den Gang hinter Nummern vergeben und dann auf der Höhe Nummern vergeben. Das ist so das einfachste System. Ich glaube, das ist auch bei den allermeisten Lagern der Fall und ist dann auch eigentlich mit jeder Software kompatibel. Wenn du das aber am Anfang einmal falsch machst und dann hast du die ganzen Etiketten da geklebt, ja, nervig.
Okay, spannend. Also das heißt da auf jeden Fall wieder Takeaway, Erfahrungswerte sammeln, Learnings und irgendwie Do's und Don'ts quasi einsammeln von Leuten, die es gemacht haben, von Leuten, die sich damit auskennen, weil solche Sachen sind No-Brainer, wenn man sich die anhört, aber ich kann mir komplett vorstellen, wenn man einmal das falsch eingeordnet hat, halt in der Hektik, dann kann das halt ein Riesenpain nach, im Nachgang genau. sein und ganz, ganz viele Probleme sorgen. Das ist ja auch in so oder der anderen Form halt eben, wenn wir Online-Shops angehen, dann ist es halt natürlich auch so, es macht mega Sinn, einmal sich kurz die Ruhe zu nehmen, konzeptseitig halt eben zu überlegen, okay, welche Seiten braucht es im Shop, wie sollen die Seiten aussehen, was für Funktionalitäten, wie geht man generell ran, was ist perspektivisch noch die Sache, weil wenn man das einmal weiß, dann kann man bestimmte Weichen halt eben stellen und oft ist es halt eben so, dass man denkt, ja, komm, so vor allem die Leute, die gestresst sind, die am meisten dann halt eben diese Konzeptphase bräuchten oder diese Zeit, einmal in Ruhe drüber nachzudenken, meinst du, ja, das brauchen wir nicht, können wir sofort machen und am Ende läufst du los ohne Plan und dann hast du den Aufwand nochmal zurückzulaufen, in eurem Fall halt eben dann irgendwie das Lager quasi nochmal auszuräumen, um dann das wieder neu zu befüllen, macht am Ende, spart man sich viel, viel Zeit und Ressourcen und Stress vor allem auch und Ärger, wenn man halt einmal sich die Ruhe nimmt. Also das ist auf jeden Fall großes Learning für mich hier als absoluter Noob, was so Lager und Fulfillment angeht. Sehr gut. Es sind ja tatsächlich so, es haben ja viele, viele Brands schon eben diese Thematik gehabt, du hast auch erwähnt, so es gibt mittlerweile wieder den Trend dahingehend, dass viele Leute halt ab einer bestimmten Größe Brands halt eben sagen, hey, ich möchte mein Lager selber machen, deswegen fände ich es mega geil, wenn wir mal reingehen in halt eben so Praxiserfahrung, um das Ganze mal ein bisschen greifbarer zu machen, auch vielleicht die verschiedenen Stellschrauben halt eben genau von dem Ganzen halt, ne, von dem Prozess dahinter, vom Lagern, von irgendwie Abwicklung und Co. einmal ranzugehen, so deswegen hier die Frage, was sind Brands jetzt auch, die halt eben genau da diesen Schritt gegangen sind?
Genau, wir haben da einen super interessanten Case, den hatte ich auch vor 2 Wochen auf Meetup mit dabei. Kann man hier vielleicht mal ein bisschen länger noch ausrollen. Und zwar ist das Prohibited. Das ist eine Streetwear-Brand aus Berlin. Der Gründer Patrick ist echt ein cooler Dude. Junges Team, machen das seit ein paar Jahren und hatten halt, wie man die praktisch genau passend zu dem Weg, den wir eben beschrieben haben, hatten sie ihr Fulfillment immer extern. Sind damit aber ganz schön auf die Schnauze gefallen am vorletzten Black Friday. Und haben sich seitdem überlegt, so, ey, das darf auf jeden Fall in der Form nicht nochmal passieren. Ne? Pakete haben ewig lang gedauert, entsprechende Kundenbeschwerden, entsprechende Bewertungen dann natürlich auch, was halt, ne, das ist halt dieser neuralgische Punkt, ne? Das darf einfach nicht passieren. Solange das alles läuft, kein Thema, aber wenn es dann einmal eskaliert, hast du schnell ein Problem, was dann auch irgendwie dauerhaft oder was dann auch schwierig wieder wegzubekommen ist, ne? Wenn die ganzen Bewertungen erstmal geschrieben sind. Genau, die machen circa, ne, die sind natürlich auch im Handel vertreten, aber die machen circa 400 Bestellungen in ihrem eigenen D2C-Shop am Tag. Läuft natürlich mit Shopify, sind ja hier im Shopify-Podcast. Und dann haben die überlegt, wie sie das machen und kamen dann irgendwann im Sommer auf uns zu und haben gesagt, ey Leute, wir wollen das vorm nächsten Black Friday, wollen wir das umstellen, könnt ihr uns dabei helfen? Und wir haben gesagt, ja klar, ich meine, wir haben die Software genau dafür. Wie sieht es denn bei euch aus? Und bei denen war eben dieser Case, die haben halt nicht nur die Software gewechselt, sondern haben genau das gemacht, was wir gerade besprochen haben. Die haben das Fulfillment, alle Ware aus dem Fulfillment abgezogen, aus dem externen Fulfillment und in ihr eigenes Lager gebracht. Und dann sind sie mit der Software gestartet, die sie dann natürlich dafür auch brauchen. Und im Endeffekt, die haben sich dann die Software ein bisschen angeschaut. Wir haben ja auch eine Testphase logischerweise. Ist auch wichtig, sich vorher die Software mal anzuschauen, wie man damit zurechtkommt. Und haben dann losgelegt. Aber es waren dann nur noch 6 bis 8 Wochen vorm Black Friday. Und da haben wir natürlich auch gesagt, naja, klar, also unsere Software ist innerhalb von einem Tag ready, ne? Aber die allein die ganze Ware holen, das Lager dann, die Regale aufbauen, die Lagerplätze etikettieren, die Leute da am Start haben, Recruiting hatte ich vorhin als Thema, ne? Das wird schon ein heißer Ritt, aber du, wir sind an Bord, ne? Wir machen da jetzt natürlich keinen Rückzieher. Und im Endeffekt hat es dann auch wirklich funktioniert. Die haben ein paar Tage vor Black Friday haben sie wirklich angefangen, aus dem eigenen Lager dann zu versenden. Und wir haben natürlich alle so ein bisschen den Atem angehalten, ne? Wie läuft es dann jetzt wirklich übers Black Friday Wochenende? Läuft es gut oder wird es irgendwie ein Riesenfail, der am schlimmsten Fall uns anzulasten ist, aber vielleicht auch einfach, weil was beim Kunden nicht richtig vorbereitet war, egal wie viel wir da irgendwie vorher drüber geredet haben. Ja, und irgendwie, keine Ahnung, es kam am Wochenende kam nichts und am Montag sind wir ins Büro und haben so gefragt, hier, ja, wie lief's denn? Und die wussten, ja, easy, alles kein Problem, haben alles schon versendet. Und wir waren so, Respekt, das ist auf jeden Fall ein positives Beispiel.
Okay, crazy. Also das zum Verständnis nochmal ganz kurz halt eben. Die hatten vorher komplett das ausgelagert, das lief nicht gut und dann halt haben die gesagt, quasi ohne irgendwelche Vorerfahrung eben mit dem eigenen Betreiben eines Lagers oder irgendwie den ganzen Prozessen dahinter, hey, wir wollen das machen, so, und das ist natürlich schon noch irgendwie erstmal ein Schritt, den man bedacht angeht, genauso wie man irgendwie einen Online-Shop-Wechsel irgendwie bedacht angeht, aber in dem Fall so Zeit drückt, Black Friday wollten die ready sein, von 0 auf 100 quasi direkt und diesen Schritt genau, gegangen. Ja.
Genau, es war wieder bei denen dieser Doppelcase. Ne? Wir haben natürlich auch einfach Leute, die sagen, hey, meine alte Software ist zu klein oder ich hatte gar keine Software davor. Ich habe mein Lager aber schon bei mir. Ich möchte dafür jetzt einfach eine neue Software einführen, eben Pickware. Und bei denen war ja aber dieser Doppelcase, ne? Sie haben das eigene Lager aufgebaut, gleichzeitig die Software eingeführt. Und auch das hat aber super gut funktioniert und die sind damit jetzt auch super happy. Deswegen nutzen wir die auch gerne als Case. Die haben berichten von einer Kosteneinsparnis von über 70% mit ihrem jetzt internen Fulfillment und einfach eine ganz andere Sicherheit, die du damit dann auch hast, ne? Du hast diese vorher Risikofaktor ersetzt durch was dir sogar Kosten spart und wo du einfach viel mehr Zugriff drauf hast, wo du einfach weißt, was abgeht, wo du jederzeit nachsteuern kannst. Ja, und das ist einfach eine super Story für die gewesen und für uns natürlich nutzen wir es umso lieber als auch ein Case für
Ja,
uns.
eine geilere Bestätigung halt eben für das eigene, ja, positive, die eigene positive Software oder das, was ihr tut, halt gibt es ja eigentlich nicht, ne? Dass dann eben Leute, die halt eben wenig Wissen haben und sich in kürzester Zeit dieses Wissen aufbauen müssen, halt trotzdem dann laufen können und zwar in dem Peakpunkt, dem wichtigsten Zeitpunkt. Ganz kurz nochmal so, welche Stellschrauben kommen da aber zusammen? Wenn jetzt eben hier Leute zuhören und sagen so, hey, so ich überlege halt auch selber so, aber ich weiß gar nicht genau mit eigenem Lager, woran, was sind eigentlich die verschiedenen Stellschrauben, die man angehen müsste oder die auch so ein Prohibited dann eben angegangen ist?
Genau, also wir haben jetzt gerade gesagt, ne, die haben 400 Bestellungen am Tag circa. Das ist natürlich eine Höhe, wo du dann auch über so eine Optimierung nachdenken kannst, ne? Es geht auch, du kannst auch schon viel, viel früher damit anfangen. Vielleicht hast du nie ein externes Fulfillment gehabt. Auch bei uns, ne, wir bieten einen relativ kleinen Einstiegsplan, wo du erstmal eher einfach so eine kleine Versandsoftware bekommst, wo du die Herd-Etiketten bestellen kannst, wo du Rechnung erstellen kannst. So sozusagen dieses kleine Händlerleben supporten wir genauso. Wenn es für dich wenn du das Fulfillment, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur machen willst als Optimierung, solltest du natürlich so eine gewisse Größe erreicht haben und dann sozusagen Tipp, das hat jetzt zwar bei Prohibited super gut geklappt, aber wir hatten ja gerade auch schon das mit den Zeiten und so weiter, das war dann schon irgendwie ein heißer Ritt am Ende. Im besten Fall machst du es nicht zum Black Friday, sondern halt irgendwie, weiß ich nicht, im Frühjahr, wenn bei dir vielleicht gerade Low Season ein bisschen entspannter ist, planst das vorher, tust den Schalter dann aber umlegen, in einer Zeit, die nicht ganz so neuralgisch ist. Wenn doch mal was nicht passt, an welcher Stelle auch immer, dann ist es einfach dann nicht ganz so dramatisch und man hat noch ein bisschen Margin for Error, weil bei Prohibited hatten wir halt keinerlei Margin for Error, hat dann trotzdem funktioniert, aber man muss ja nicht drauf anlegen.
Ja, okay, das heißt, Zeit sollte man auf jeden Fall mitbringen. Ansonsten, wenn man jetzt so durchgeht, halt irgendwie, was die für Schritte gemacht haben, erstmal überhaupt einen Lagerplatz irgendwie finden, der angebracht ist, ne? Dann irgendwie da die Örtlichkeit finden. Da gibt es dann auch wahrscheinlich schon eigene Tücken, halt eben, wo man dann da sagen muss, okay, wie ist das strategisch gut platziert, dass eben auch die DHL oder wer auch immer da am Ende vorbeikommt, das aber auch eben für dich vom Office her halt irgendwie in der Nähe ist, damit du diese Stärken, die wir am Anfang erwähnt haben, halt irgendwie berücksichtigen kannst. Irgendwas Offensichtliches auch noch, was du sagen würdest, so okay, rund um Location.
Das, was du gerade gesagt hast mit einer Laderampe, ne? Ich meine, im Endeffekt brauchst du im Lager auch eine gute Internetabdeckung. Frag mich nicht, wie viele Supportfälle wir teilweise kriegen, weil am Ende einfach nur irgendwie in der Ecke vom Lager das WLAN nicht mehr funktioniert. Es sind aber eigentlich alles Basics, ne? Also das eigene Lager zu suchen, ist jetzt auch nicht Rocket Science,
Ja.
ne? Und das ist, glaube ich, auch eine Message, die wir generell transportieren wollen. Gerade auch mit einer Softwarelösung, wie wir sie anbieten. Das ist alles doch eigentlich einfacher als gedacht. Und macht für sehr, sehr viele Brands Sinn und sollte nicht so ein Schreckgespenst sein. Ich will mit der Ware aber gar nichts zu tun haben. Du, das ist deine Ware und du bist halt ein Online-Händler. Da gehört der Versand halt irgendwie dazu, ne? So, und wie gesagt, es ist nicht keine unlösbare Aufgabe.
Okay, verstanden. Das heißt dann aber, okay, du hast die Location, man räumt das Ganze ein, du hast ja schon gesagt, da gibt es dann bestimmte Logiken halt eben, ne, mit Stellplätzen her, dass man die auch richtig dann bezeichnet, irgendwie unten, oben und Co. So Regale halt reinräumen, auch das einfacher oder kann man einfacher handhaben, als irgendwie man sich vielleicht dann irgendwie komplex vorstellen, solange man halt aber einmal in Ruhe das angeht und dann irgendwie auch sich den richtigen Input reinholt. Dann braucht es halt eben das Einräumen und Co. Man muss wissen, wo welche Informationen liegen. Auch das halt eben mit einem Tool wie zum Beispiel eurem kann man das halt eben dann sich vermerken und halt eben auch die Bestände und Co. halt eben dann tracken. Dann, wenn die Bestellung
Genau,
reinkommt.
du würdest das natürlich direkt mit Picoa einlagern und
Genau.
an jetzt Ausstattung im Lager, ich rede jetzt konkret über Case Picoa, ne, brauchst du dann auch gar nicht viel mehr. Ne? Du hast einfach einen Netzwerkdrucker, den du an die Packtische stellst.
Ja.
Klar, du brauchst Packtische, das ist im Endeffekt aber erstmal einfach ein normaler Schreibtisch, mehr oder weniger. Du brauchst ein bisschen Packpapier, du brauchst natürlich deine Kartonagen und so weiter. Aber an richtiger Hardware brauchst du außer den Netzwerkdrucker und eben diese Scanner von uns an den Packtischen dann gar nichts mehr.
Okay, und das heißt genau, und dann das andere Essentielle, du hast ja auch erzählt, schon von Beginn an quasi, hattest du schon irgendwie dran gedacht, an irgendwie iPhone und dann App und irgendwie Scanner. Das heißt, das ist nach wie vor auch eine Thematik, die halt irgendwie Kern eures Tools oder eures Machens eigentlich am Ende sind, so dieses Picking, so mit Hilfe eines Gerätes in der Hand und dem Scanner, das hast du ja auch im Meetup gezeigt, das ist so, das vielleicht kannst du da
Genau,
nochmal
das ist
ganz
für
kurz
uns nach
Kontext
wie
geben.
vor so der, Genau, das ist für uns nach wie vor so der Dreh- und Angelpunkt von der ganzen Lösung, wo wir uns auch am meisten abheben, würde ich sagen, von den allermeisten Konkurrenzunternehmen, weil das einfach, es ist halt eine iPhone-App, ne? Das ist super einfach zu bedienen und gerade auch bei Black Friday, auch vielleicht da wieder Rückgriff auf Prohibited. Natürlich haben die dann am Black Friday irgendwie ihre Kumpels und Friends und Family und sonst wen da ins Lager gestellt, um die Bestellung so schnell zu bearbeiten. Aber die haben ja alle schon mal ein iPhone gesehen und unsere App ist jetzt auch, ist halt einfach normale iPhone-UI, ne? Die sieht sogar ganz gut aus für eine B2B-App. Darauf legen wir auch explizit Wert und du kriegst halt da einmal gesagt, wo du klicken musst und dann hast du das nach 5 Minuten raus, ne? Wenn du, ich sag mal, jetzt irgendwie nicht zu unserer Großelterngeneration gehörst, die mit dem Handy eh ein bisschen Probleme haben, hast du den Dreh da super schnell raus und kannst auch einfach wirklich wenig falsch machen, ne? Weil der ganze Prozess so geführt ist, dass du natürlich nicht die falschen Artikel picken kannst, weil sonst funktioniert das mit dem Upscan natürlich nicht und dann kriegst du eine Warnung und da muss auch kein Copy-Paste gemacht werden von irgendwelchen Adressen oder sonst was. Also diese ganzen Fehlerfälle, die sonst bei manuellerer Arbeit passieren können, sind ja damit natürlich auch ausgeschlossen.
Okay, stark. Also das heißt, wenn man sich das vorstellt, halt eben so, es ist am Ende, sieht der Barcode-Scanner mit dem Interface halt relativ einfach intuitiv, sodass man auch eben Onboarding halt Leute super schnell geschult bekommt oder die eigentlich dann mithilfe eurer, ja, mit dem Scanner und dem, was halt im Scanner passiert und angezeigt wird, halt eben geleitet werden und man einfach da dann eben blind vertrauen kann darauf. Man kann das Ganze abscannen und dann wird das Ganze auch im System so verarbeitet. Du hast erwähnt, was halt eben noch man braucht, ist dann am Ende auf dem Packtisch halt eben so ein Drucker, damit halt eben Versandetiketten und so halt eben auch ausgedruckt werden können. Aber das ist es tatsächlich auch und dann läuft das Ganze auch smooth. Es gibt natürlich dann wahrscheinlich bestimmte Herausforderungen, wenn man es das erste Mal durchläuft und irgendwie Erfahrungswert natürlich wie bei allem, was man macht, aber halt eben so mit einem Tool wie eurem halt eben ist das Ganze sehr, sehr intuitiv dann eben auch machbar und nimmt so ein bisschen halt am Ende, so ein bisschen kann man es vergleichen, ist eigentlich so komisch, dass ihr halt in Shopware gestartet seid, ne? Weil es hört sich so ein bisschen so an wie die Paradegeschichte von Shopify. Ihr wollt quasi, so wie Shopify die Eintrittsbarrieren senken möchte, dass eben Technologie nicht mehr eben die große Hürde ist, wollt ihr halt eben die Eintrittshürde quasi zum eigenen Lager senken, weil das halt eben auch nicht mehr so dieser Ablauf, das, was ihr braucht, halt eben auch nicht so schwer ist, sondern ihr wollt es vereinfachen, wenn ihr halt eben das richtige Tool dafür habt mit euch, mit Pickware.
Genau. Total. Also aus unserer Vergangenheit, ne, Shopify gab es damals einfach noch gar nicht. Heute ist natürlich der Einstieg ins Händlerleben deutlich einfacher geworden, weil ich eben, ne, mich nicht mehr um Hosting kümmern muss und so weiter und so weiter. Das ist eine tolle Entwicklung, die da ja vor allem auch Shopify vorangetrieben hat. Ich zitiere aber immer noch gerne einen Artikel, der vor wirklich vielen Jahren über uns geschrieben wurde, relativ am Anfang am Launch. Und zwar war der Titel, glaube ich, Pickware demokratisiert die Lagerverwaltung in Art von Amazon sozusagen. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber das ist ja damals schon unser Punkt gewesen, ne? Ich meine, klar, Amazon hat heute alles mit Robotern und so weiter, aber so dieses, das, was die Gro wo man denkt, das, was nur die Großen im Lager machen können, ne? Eine krasse Software, totale Tool-Unterstützung und so weiter, geben wir halt mit unseren Scannern in einer sehr, ja, sehr, sehr erreichbaren und im Endeffekt auch bei weitem nicht so teuren wie so Großsysteme Lösungen auch kleineren Händlern gerne an die Hand. Und dann skaliert aber dann eben auch und du kannst dann auch gerne mit 10 oder 20 Leuten irgendwann im Lager stehen. Da bietet unsere Software halt auch den Wachstumspfad dann zu, weil du kriegst das, was die Großen, oder du kriegst diese Prozesse, wo man vielleicht denkt, dass das eigentlich nur die Großen machen können, kriegst du halt sehr, sehr einfach bei uns über diese App.
Ja, mega spannend. Und wir hatten ja am Anfang gesagt, wenn es die Zeit zulässt, dass wir nochmal so ein bisschen diesen Vergleich halt eben angehen zwischen Shopify und Shopware. Deswegen lass uns das doch gerne mal so deine Eindrücke. Du hast jetzt beide Welten gesehen. Eigentlich so von dem, was ich jetzt höre, ist es ja Traumcase für die Shopify-Bubble. Deswegen freue ich mich auch umso mehr, dass ihr halt eben diesen Schritt gewagt habt, tatsächlich rüberzukommen zu Shopify. Was war am Ende aber irgendwie so der Auslöser? Warum habt ihr überhaupt das gemacht? Weil ihr seid ja, wenn man halt mit Shopware-Händlern spricht und irgendwie auch schaut, extrem verbreitet und auch sehr bekannt.
Genau. Du hast ja im Info auch schon gesagt, vielleicht wurde uns der Teich irgendwann zu klein. Das mag auch ein Punkt davon sein. Wir haben 1200 Händler auf unserer Lösung. Von daher, wir haben da auf jeden Fall schon einen guten Weg gemacht, haben dann aber irgendwann gesagt, jo, da gibt es einen Newcomer on the block sozusagen, Shopify. Mittlerweile, Newcomer ist auch blöd gesagt, ne? Aber sagen wir mal, vor ein paar Jahren noch. Und haben dann überlegt, oder wie du es ja auch schon gesagt hast, es ist halt der Einstieg ins Händlerleben ist damit halt sehr, sehr einfach. Und das ist ja auch das, was Pickware dir im Endeffekt bietet. Pickware ist eine absolute Software-as-a-Service-Lösung. Du brauchst im Lager keinen zusätzlichen Setup, du hast einfach nur diese Scanner. Das ist also diese Philosophie von diesem einfachen Shop-System und dieser einfachen Warenwirtschaft und Versandlösung passt halt sehr, sehr gut zusammen. Und deswegen lag es für uns dann irgendwann auf der Hand, dass wir uns dahin natürlich öffnen müssen. Und wenn man sich den deutschen Markt einfach so betrachtet, ist es ja, oder den Dachmarkt auch, Es gibt ja eigentlich nur zwei Systeme, würde ich mal sagen, die irgendwie eine wirkliche Relevanz haben. Es gibt einerseits Shopware, die sind sehr, sehr etabliert, die sind das meistbenutzte Shopsystem in Deutschland, gerade auch die letzten 2 Jahre wieder gekürt worden und haben viele, viele Kunden darauf, viele, viele große Brands auch oder große Produzenten und Hersteller und so weiter und Händler vor allem auch. Und dann gibt es Shopify als in dem Fall schon immer noch irgendwie ein bisschen Newcomer, wo aber super viel passiert, ne? Und ganz, ganz viele neue Shops launchen natürlich auf Shopify. Und so sind wir. Und danach kommt meiner Meinung nach von meinem Marktblick her erstmal lange nichts. Und deswegen, jetzt sind wir jetzt auf beiden Lösungen präsent und es ist für uns natürlich eine tolle Situation. Unsere Händler können sich entscheiden, welches System sie nutzen. Auf beiden Systemen funktioniert unsere Lösung zum allergrößten Teil gleich. Es ist wirklich die gleiche Software. Und damit fühlen wir uns für die Zukunft auf jeden Fall super aufgestellt.
Was aus deiner Perspektive heraus, der ja beides kennt, so die Unterschiede zwischen Shopware und Shopify, wenn du drauf guckst?
Ja, es sind einfach verschiedene Zielgruppen auch, ne? Also ich glaube, man kann das so beantworten. Shopper ist halt der etablierte Player nach wie vor, der einfach unfassbar in der Breite nach wie vor verbreitet ist, auch mit ich sag mal, alten Shopware-Versionen noch teilweise, die jetzt dann auch mal umswitchen müssen. Und da ist das Shopper trifft natürlich nach wie vor irgendwie dieses sehr deutsche Gefühl von, ich will meine Daten bei mir haben. Oder sagen wir mal, der Mittelständler, der einfach es gewohnt ist, er zahlt jetzt halt Geld an irgendeine Agentur, die ihm irgendwie den Shop baut. Und dann sagt der aber nach Strich und Faden, dass der Button muss da sein und das muss die Farbe haben und das muss so sein. Ob das jetzt immer alles so sinnvoll ist oder die beste Lösung, sei mal dahingestellt, will ich jetzt nicht bewerten. Aber der ist einfach gewohnt, ey, ich zahle jemand Geld, der macht das alles so genau, wie ich das möchte, ne? Und dann gibt es auf der anderen Seite Shopify. Ich will jetzt nicht sagen, dass Shopify nicht anpassbar wäre. Man kann unglaublich viel machen, ne?
Vorrat schon
Aber
sagen.
manchmal ist es vom Ansatz her ist es bei Shopify schon so, hey, nimm mal das, was da ist. Das funktioniert extrem gut und passt die Sachen an, die du wirklich brauchst. Es ist einfach eine bisschen andere Denkweise. Und natürlich dann, wie gesagt, dieses deutsche Datenschutzthema oder Datenhoheitsthema, dass man das dann alles bei Shopify hat. Auch das will ich jetzt gar nicht werten. Meiner Meinung nach ist das vielleicht ein geringeres Problem, als man dann vielleicht manchmal in irgendwelchen alarmistischen Einschätzungen dazu liest. Aber das trifft, glaube ich, so den Unterschied so ganz ein bisschen, ne? Man kann bei Shopper kann man halt alles wirklich anpassen und kann jeden Faden, jeden Strich und ich kann alles so machen, genau wie ich das möchte. Und habe die Datenhoheit bei mir und bei Shopify ist eben so, ich muss mich schon ein bisschen mehr darauf einlassen, was da der vorgegebene Weg ist. Der ist aber sehr, sehr gut. Und merkt man ja auch bei den großen Shops und Händlern und der Checkout ist einfach mega gut. Da gibt es, glaube ich, eigentlich wenig zu diskutieren. Aber es ist so eine Einstellungssache, gerade aus deutscher Sicht, würde ich sagen.
Ja, und du hast ja gesagt, so eine Zielgruppe unterscheidet sich halt auch am Ende zwischen Shopify und Shopware. Wenn du jetzt auf die Marken guckst, mit denen du im Austausch bist, kannst du das halt auch eben ablesen, so, okay, du hast halt irgendwie merkst, okay, die Kunden auf Shopware, die halt eben euer Tool nutzen, versus die Kunden, die halt eben auf Shopify sind, euer Tool nutzen. Gibt es da Unterschiede? Gibt es da irgendwie eine andere Ansprache? Sind denen andere Sachen wichtiger?
Genau, also das ist eine super interessante Frage oder auch für uns einfach ein super spannendes Feld, denn wir sind ja auch in dem Shopify-Umfeld noch recht neu. Ne? Wir haben unsere Lösung jetzt vor 1,5 Jahren circa gelauncht. Klar, wir haben davor ein bisschen, auch unser erstes Gespräch war noch davor. Wir haben natürlich ein bisschen vorgefühlt, Markt angeschaut, ne? So das, was wir beim, ich sag mal, beim ersten Pickware nicht gemacht haben oder bei der ersten Lösung damals für Shopware. Haben wir natürlich uns den Markt ein bisschen angeschaut, aber es war dann doch eine Sache, die wir sehr interessant fanden, die wir vorher gar nicht so eingeschätzt haben. Wir gewinnen bei Shopify tendenziell einfacher und mehr die größeren Händler, als es bei Shopware der Fall war. Obwohl man ja eigentlich jetzt denken würde, bei Shopware sind vielleicht diese größeren, etablierteren Händler schon am Start und warum ist es jetzt bei Shopify denn so? Es ist eigentlich relativ einfach und dann, wenn man es dann mal gecheckt hat, ist es auch logisch. Die heute großen Shopify-Händler sind schnell gewachsene Brands in den allermeisten Fällen. Und die haben nicht so eine krasse Legacy-Architektur an Systemen, die sie irgendwie schon haben. Und Pickware ist halt eben, wie wir es schon gesagt haben, so ein bisschen ähnlich wie Shopify. Wir haben halt einen geilen Weg gebaut für viele Dinge. Am Ende kannst du aber auch nicht jede Sache umändern, die du jetzt genau in deinem Prozess, ob der jetzt sinnvoll ist oder nicht, ne? Sei jetzt mal wieder gesagt, dass du das aus deinem eigenen Gutdünken komplett verändern kannst. Das geht halt mit Pickware auch nicht. Wir geben dir eine sehr, sehr gute 80%-Lösung sozusagen in vielen Fällen, beim Kommissionieren auch deutlich mehr. Aber am Ende musst du dann schon dich ein bisschen darauf einlassen, wie die Software das eben für dich vorsieht. Und deswegen passt es bei Shopify sehr, sehr gut. Und diese größeren Shopify-Brands, die sind halt noch nicht so in so einer Legacy-Welt von anderen Unternehmenssoftwares gefangen, weil die sind meistens reine Online-Pure-Player, und sind schnell gewachsen und da implementieren die dann super easy sowas wie Pickware, wo du in der Shopware-Welt vielleicht eher größere Hersteller, die haben auch ein lokales Geschäft, die haben ein Handelsgeschäft und so weiter und so weiter, wo sie dann vielleicht ein SAP auch benutzen und da kommen wir natürlich mit unserer schnellen, smarten Lösung, die dann aber irgendwo daneben steht, einen Tick schwieriger rein. Wir haben auch bei Shopware natürlich große Händler, unsere allergrößten Händler sind auch nach wie vor auf Shopware, das muss man schon auch sagen, aber wir dachten, wir fangen bei Shopify eigentlich kleiner an und wir sind aber, unser Einstieg ist größer eigentlich, als wir dachten vom Zielhändler.
Okay, das heißt so Mindset Legacy ist einfach, da merkt man, dass irgendwie die Historie oder Flexibilität und auch Herangehensweise, da gibt es Unterschiede. Auf jeden Fall zwischen den
zwei. Was du sagst, Mindset, total wichtig. Ne? Also der Shopify-Händler, so wie hier Prohibited, die sagen im Zweifel so, ey, komm, lass machen.
Ja.
Wo vielleicht bei einem etablierten Unternehmen, was dann, ich verorte die jetzt eher mal bei Shopware, wo viel längere Entscheidungswege sind, ne? Weil die Unternehmen auch schon viel größer sind und so weiter und so weiter. Ja.
Okay. Gibt's auch darüber hinaus, jetzt haben wir ja Händler angeguckt, jetzt haben wir wieder Shop-System angeguckt, jetzt die Community als solche, sofern es die überhaupt gibt, oder du, wie nimmst du das wahr? Gibt's da Unterschiede?
Ja, auch voll cool. Also wir haben uns da ja schon mal zu ausgetauscht ein bisschen, weil ich das auch mega, mega spannend finde, wie die Communities sich unterscheiden. Gerade auch Merchant Inspiration, ne, ist ein mega gutes Beispiel, was du wirklich total konträr zu der Shopper-Community stellen kannst, ne? Weil Merchant Inspiration ist extrem händlerfokussiert. Ich darf jetzt natürlich hier als Anbieter von einer Lösung in deinem Podcast dabei sein, danke dafür. Aber es ist schon ganz klar, dass sich eigentlich Händler untereinander austauschen mit ein bisschen Lösungsanbietern, vielleicht die irgendwo unterstützen können. Und das ist bei Shopware schon anders, weil es sind eher etablierte Unternehmen. Ich sag mal ganz banal, da ist gar nicht so unbedingt klar, wen du da jetzt auf ein Meetup schickst. Ne? Bei den Merchant Inspiration Meetups ist relativ schnell der CEO von irgendeiner Shopify-Brand da. Ein etablierter Shopware-Händler wird jetzt, wir sollen da auf das Meetup sozusagen gehen am Ende des Tages, jetzt mal ganz blöd gesagt, ja. Und so ist die Community bei Shopware, es gibt auch eine starke Community auf jeden Fall, aber die ist viel mehr, ich würde sagen, agenturgetrieben. Und auch die Agenturen untereinander machen sozusagen, treffen sich dann mehr, als es bei Shopify ist, wo es extrem händlerfokussiert ist. Und das sind einfach zwei sehr interessante Welten. Es ist natürlich auch so, ein Shopware-Shop kannst du heute eigentlich nicht mehr ohne Agentur betreiben. Ein Shopify-Shop eben schon. Da kannst du auch Händler sein, ohne jetzt eine Agentur zu haben. Ab einer gewissen Größe brauchst du natürlich irgendwie Hilfe, ne? Oder willst dir vielleicht Hilfe holen, aber das ist natürlich auch ein großer Unterschied zwischen beiden Welten.
Okay, mega spannend. Für mich halt mega spannend, immer wieder das zu hören, so, weil ich halt einfach nur groß geworden bin, quasi Kind der Shopify-Bubble bin. Insofern höre ich immer nur so, was andere Leute berichten über halt eben die anderen ja, Sphären, Systeme, wie da der Umgang ist und Co. Deswegen immer das wieder super spannend zu hören, auch von deiner Seite, vor allem von jemandem, der halt eben beide Welten kennt. Samuel, dann lass uns doch mal so mit Blick auf die Uhr halt nochmal quasi recappen, was wir eigentlich hier alles so gehört haben. Es war mega spannend, einmal den Werdegang. Okay, wie kommt man eigentlich auf die Idee, sowas wie Pickware zu gründen? Wie kommt man auf die Idee, halt sich eben dieser Logistik, den ganzen Prozessen dahinter zu committen und ein Unternehmen drumherum aufzubauen? Es war tatsächlich so ein bisschen der jugendliche Leichtsinn, hast du gesagt, die Naivität vielleicht auch und die konkrete Nachfrage halt eben der Bedarf von eben eurer Kundenseite aus, als ihr halt eben das gebaut habt für die Brand. Daraus kam dann aber irgendwie die Erkenntnis, okay, warte mal, das ist nicht nur eben dieser eine Einzelcase, sondern es sind mehrere Leute, die es eben brauchen. Da gibt es was, das eben gebraucht wird und daraus ist dann eben das entstanden, was Pickware ist. Anfangs halt eben in Deutschland prominent Shopware, mittlerweile gibt es halt eben auch sowas wie Shopify und eben deswegen auch eben das Öffnen auf eben die Shopify-Plattform, um eben am Ende, so ähnlich wie Shopify es für Online-Shops macht, halt eben die Barrieren des Startens zu senken. So versucht ihr oder schreibt euch auf die Fahne halt eben die Barrieren des eigenen Lagerns halt eben zu senken und habt damit beachtliche Cases aufgebaut. Einen hast du hier erwähnt mit Prohibited. Ihr habt auch noch andere halt mit dabei. Wir machen auch irgendwann nochmal im Laufe des Jahres auch gemeinsam ein Webinar zusammen, wo wir auch nochmal dann eben tiefer reingehen können, wo man auch nochmal nicht nur unseren Stimmen folgen kann.
Pegador mit, genau, ja.
Genau, ja, genau. Deswegen, das auch mega spannend, natürlich auch eine etablierte Brand, auch im Fashion-Bereich, deswegen das super spannend und dann sieht man auch nochmal ein bisschen mehr halt eben von dem, was wir jetzt hier so audioakustisch versucht haben zu beschreiben und gleichzeitig nochmal am Ende so ein bisschen deine Expertise, deine Perspektive halt drauf auf die beiden verschiedenen Welten, Shopware, Shopify. Deswegen riesen Dank dafür, für diesen Erfahrungsschatz. Wir könnten hier noch ewig weiterreden, aber das Schöne ist ja, es kommen ja bald die nächsten Meetups und Co., es kommen die Webinare und Co., das heißt, wir werden auf jeden Fall noch wieder Chancen kriegen, gemeinsam uns auszutauschen. Wenn ihr mehr erfahren möchtet, wenn ihr sagt, okay, das ermutigt mich auf jeden Fall, hier den nächsten Schritt zu gehen, das ermutigt mich jetzt hier doch nochmal näher über Lager nachzudenken. Du hast es erwähnt, auch wenn es nur mal ist, irgendwie so einen kurzen Insight zu geben, so eine Einschätzung zu geben, ob das eben stimmt oder was ihr als irgendwie Stolpersteine, Fallstricke sehen würdet oder erkennen würdet oder auch einfach Input geben, kann man euch auf jeden Fall anhauen, kann man dich anhauen, aber auch dein Team wahrscheinlich. Ne? Wie erreicht man euch am besten?
Genau, am besten geht ihr einfach auf unsere Website, da könnt ihr auch eine Live-Demo buchen. Mittlerweile, ihr könnt gerne mich auf LinkedIn adden, wir sind aber mittlerweile auch wirklich 65 Leute, also da ist schon ein bisschen die Manpower ein bisschen verteilt und die Frauenpower. Von daher, ihr könnt mich direkt anschreiben, wenn es irgendwelche Insights, wenn ihr irgendwas teilen wollt. Ihr könnt aber euch auch eine Live-Demo buchen, da will ich nochmal explizit darauf verweisen. Live-Demo heißt bei uns, wir haben ein kleines Demolager, zwei sogar im Büro mittlerweile aufgebaut, um der Anfrage Herr zu werden. Und da gibt es praktisch 3 Termine am Tag pro Raum, wo euch jemand aus unserem Sales-Team genau durch die Software leiten kann. Ne? Also ihr könnt dann, das ist One-on-One, ne? Ihr bringt eure Fragen mit, auch gerne euren Lagerleiter und so weiter, ne? Gerne in einer größeren Runde teilnehmen. Und da wird einmal genau durchexerziert, wie könnte die Lösung für euch helfen, wie sieht ein Versandprozess aus, was braucht ihr, welche Features braucht ihr, wollt ihr die angucken, welche braucht ihr vielleicht nicht. Und wenn ihr mit dem Gedanken spielt, auf eine Lösung zu wechseln wie Pickware oder euer Fulfillment sogar, was extern bisher war, nach Hause zu holen, dann gönnt euch einfach mal so ein Livestream. Das ist natürlich logischerweise komplett kostenlos und unverbindlich. Schaut euch das einfach an, dann werdet ihr einen sehr, sehr guten Eindruck davon kriegen, wie euch so eine Lösung wie Pickware dann auch unterstützen kann.
Mega gut. Das heißt, das auf jeden Fall, ich habe da auf LinkedIn ein paar Fotos gesehen von diesem Lager. Das sieht auf jeden Fall sehr witzig aus.
Und ja, haben wir letztens gepostet.
Ja, genau. Deswegen, also, das heißt, wenn man da mehr erfahren möchte, entweder dich direkt adden auf LinkedIn oder sonst auch eben auf der Website vorbeischauen. Ihr gebt diese Live-Demos halt wirklich hands-on, wo man dann das direkt auch mal live in Farbe aktiv quasi sieht. Und ansonsten halt eben, ihr seid auch bei den Meetups in diesem Jahr mit dabei und man kann euch auch anderweitig quasi begegnen, treffen und Co. Deswegen da riesen Dank jetzt aber erstmal an dich, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast, im Podcast mit dabei zu sein, das Wissen zu teilen. Riesen Dank an dich und ich freue mich schon auf den nächsten Austausch.
Sehr, sehr gerne, Adrian. Hat mir mega Spaß gemacht. Total cool, dass wir das hier zusammen aufgenommen haben. Und für alle, die so lange jetzt mit am Ball geblieben sind in dem Podcast, habe ich noch ein kleines Goodie. Wer in seiner Live-Demo oder im Kontakt mit uns auf Pickware wechseln will und den Merchant Inspiration Podcast erwähnt, der kriegt einen Monat kostenlos, einen weiteren Monat. Wir haben natürlich eine 30-Tage Testphase, dann gibt es aber noch einen Monat on top. Von daher zögert nicht, uns anzusprechen und solche Lösungen
also quasi hier schon verfrühtes Weihnachten quasi für alle die sich eh irgendwie gerade mit Lager und Co. und den Prozessen drumherum auseinandersetzen. Deswegen, also grüßt auf jeden Fall lieb vom Merchant Inspiration Podcast. Ich bin mal gespannt, ob und wie viele da tatsächlich dann kommen werden. Bin ich gespannt, auch mal das von dir dann zu hören. Aber mega spannend auf jeden Fall, was ihr euch da auf die Beine gestellt habt und beeindruckend halt eben den Werdegang und das, was ihr tut. Deswegen Samuel, riesen Dank, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.